Ketzer Podcast, hallo?
Hallo, hier ist Papst Franziskus und ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen.
Na dann, schießen Sie mal los.
Herr, hilf dem geliebten ukrainischen Volk auf dem Weg zum Frieden und ergieße dein österliches Licht über das russische Volk.
Wollen Sie sich nicht mal erst ein Bild über die Situation in der Ukraine machen, bevor Sie mit dem Licht hier herumgießen?
Zuerst muss ich nach Moskau gehen. Zuerst muss ich Putin treffen.
Und was wollen Sie dann dort machen? Ihn mit der geballten Macht der 1 Milliarde Katholiken zur Beendigung des Angriffskriegs auffordern? Wollen Sie mit einem heiligen Krieg drohen? Einem Kreuzzug?
Ich bin allerdings nur ein Priester und könne nur tun, was ein Priester tun könne, das Gespräch suchen.
Also wollen Sie für die Ukraine verhandeln?
Verhandeln ist ein mutiges Wort, wenn du deine Niederlage siehst. Wenn du siehst, dass es nicht weitergeht, muss man den Mut zu haben, zu verhandeln. Schämst du dich deswegen? Aber wie viele Tote muss es am Ende geben? Man muss bei Zeiten verhandeln. Und einen Vermittler suchen.
Sie wollen also im Namen der Ukraine kapitulieren?
Verhandeln ist niemals ein sich ergeben. Es ist der Mut, das Land nicht in den Selbstmord zu führen.
Die Moral ist also, dass man sich dem Stärkeren ergeben soll.
Ich glaube, derjenige ist stärker, der die Lage erkennt, der an das Volk denkt und den Mut zur weißen Flagge hat, zum Verhandeln.
Dieses Mal beim Ketzer Podcast.
Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist, ich bin ein Sprachmodell und ich begrüße meine tapferen Mitstreiter, Tick, Trick und Track. In Form von Ramona, Iska, Viktor und Christian. Hallo, ihr vier.
Hallo. Hello.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass du das vorgelesen hast.
Unsere Themen heute von Christian, die Göttin der Sendung. Hell. Und wir dachten eigentlich, jetzt fallen die Namen Iska und Ramona, aber es ist hell. Mal gucken, was da dahinter steckt. Dann von mir und von allen anderen die wichtige Frage, gibt es eine objektive Moral? Und am Anfang, wie immer, ein Blick auf den dummen Anruf von Christian ausgewählt. Der Papst kapituliert für die Ukraine, das finden wir sehr nett. Christian, warum hast du dir den Anruf ausgesucht? Worum geht es da drin? Führ uns mal ein, bitte.
Nun, der Papst ist ja sehr beredsam, im Gegensatz zu vielen Vorgängern, die keine Interviews gegeben haben, und hat ein Interview mit einem Schweizer Sender aus dem Tessin, aus dem ehemaligen Untertanengebiet der Schweiz also, gegeben. Das hat dann zur Folge gehabt, dass alle sich aufgeregt haben und Stellung genommen haben dazu und am nächsten Tag die Deutsche Bischofskonferenz das wieder gerade rücken musste und das mindestens eine Woche durch die Presse ging. Und auch eine große Diskussion über die Stellung und die sozusagen die Handhabung des Papstes des Ukraine-Konfliktes, um es höflich zu sagen, oder besser gesagt des russischen Überfalls auf die Ukraine mit versuchten Vereinnahmung darzustellen. Und das war so bemerkenswert, dass ich gedacht habe, okay, da zimmern wir einen dummen Anruf mit ausschließlich Original-Papst-Zitaten. Also und auch nur Papst-Zitate zum Ukraine-Krieg. Das heißt, wir haben ihm nichts in den Mund gelegt, was er sich nicht selbst da reingelegt hat.
Ja, das können wir unseren vielleicht neu hinzugekommenen Zuschauern, die wir also jede Woche immer auch wieder neu erreichen, mal erklären, dass wir beim dummen Anruf, das ist sozusagen der Witz, dass der Anrufer, das sind immer echte Zitate, die wir nicht erfinden, sondern die tatsächlich so gefallen sind, ne? Und ich werde vielleicht nochmal schnell dieses ganz bestimmte Zitat hier von Franziskus nochmal wiederholen, dass wir es alle nochmal vor Augen haben. Ich glaube, derjenige ist stärker, der die Lage erkennt, der ans Volk denkt und den Mut zur weißen Flagge hat, zum Verhandeln. Ende des Zitats von Franziskus. Ja, verhandeln klingt doch erstmal gar nicht so schlecht. Was haben wir da dagegen?
Man muss aber noch dazu sagen, dass er bis jetzt nicht eine eindeutige Verurteilung des russischen Angriffs gemacht hat. Er hat es stur verweigert, obwohl sich viele Christen das gewünscht hätte. Deswegen hat der Interviewer quasi ihn dazu vielleicht dazu gedrängt, zu sagen, jetzt sagen Sie mal dass zum Putin, dass er da aufhören soll. Ne? Aber es ging dann der Schuss völlig nach hinten los, anstatt mit Putin zu reden. Das ist nämlich auch das, was hat er im Mai 22 gesagt, dass die ganze politische Führung des Westens nach Kiew reise. Er schickt auch Kardinäle hin, aber er hat dann im Corriere gesagt, er muss zuerst nach Moskau gehen und mit Putin in Putin treffen. Allerdings nur zum Unterhalten, zu einem Gespräch. Man fragt sich, wieso muss er jetzt mit Putin reden? Er sagt dann aber nicht, wozu, was er wieder da verhandeln. Also das war die ganze Vorgeschichte. Und man muss auch dazu sagen, das war auch wirklich interessant, die Deutsche Bischofskonferenz hat am Tag darauf, nachdem das an die Presse kam, gesagt, dass der Papst nicht das gemeint hat, was er gesagt hat, sondern dass es eine verhandeln möchte. Aber dann haben sie es gleich relaviert, haben gesagt, die jüngste Geschichte hat gezeigt, dass es keine echten Verhandlungen geben kann. Also schießen sie von hinten ihn ins Knie und sagen, hier, verhandeln, aber es geht nicht. Und dann haben sie sogar noch den Fall in der Bischofskonferenz gesagt, ja, das gab ja das Memorandum von 1994 und das hat er unterschrieben und das war das ja quasi Ergebnis einer Verhandlung und diesen Vertrag hat er gebrochen. Das heißt, man kann ja erst verhandeln, wenn man weiß, dass der andere sich halt auch an die Verträge hält. Und das hat Putin mehrfach nicht gemacht und auch nicht neu verhandelt, sondern einfach angegriffen. Also kurzum, die Verteidigungsversuch der Bischofskonferenz ging doppelt nach hinten los. Haben gesagt, ja, der Papst hat ja gesprochen von Verhandeln, aber Verhandeln funktioniert ja eben auch nicht. Und so ging das dann halt durch die Medien. Ja, das war das nächste Problem. Denn in Deutschland ist die Öffentlichkeit gespalten. Der Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat sich diesmal mal festgelegt, er war nicht der Meinung des Papstes. Übrigens, unser Atheist Gysi ist der Meinung vom Papst. Auch Annalena Baerbock sagt, er solle sich das mal anschauen, ne, die in der Ukraine, wo ist der Papst, warum geht er nicht hin und guckt sich das an, das Leid, das verurteilt ist. Die Menschenrechtsverletzungen, heute war ein Artikel in der Badischen Zeitung, dass die Russen im eroberten Gebiet massenhaft Menschenrechtsverletzungen durchgeführt haben, Leute gefoltert haben, bevor sie dann umgebracht haben. Dazu hört man auch nichts vom Papst. Ja, der Vatikansprecher Matteo sagt, ja, er wollte nur einen Waffenstillstand haben und den Mut zur Verhandlung wiederzubeleben. Ja, ich meine, wenn es einen Aggressor gibt, dann wäre der Waffenstillstand natürlich relativ einfach zu erreichen. Aber das sehen wir nicht. Die FDP-Spitzenkandidatin der Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, war entsetzt über die Wortwahl des Papstes. Wörtlich sagte sie, die Opfer sozusagen aufzufordern, nicht mehr zu kämpfen, das ist schon bemerkenswert. Ja, nicht die Ukraine muss die weiße Flagge heben, sondern letztendlich muss er Russland ansprechen. Hört wer nicht. Aber der Papst hat auch Befürworter, und zwar vom linken und rechten Rand der Opposition. Gysi sagt, der Papst hat völlig recht, das dient nur den Rüstungslobbyisten, hier weiter zu kämpfen. Und die Frau Wagenknecht, ich weiß nicht, ob ihr jemand die kennt, die linke Politikerin und Co-Vorsitzende des Bündnis für SW. Was ist SW?
Sarah Wagenknecht. Oh Gott.
Ach so, ja, richtig. Nannte den Aufruf des Papstes mutig und klug. Die Kritik daran respektlos, unglaublich, anders als die Bellizisten, also Kriegsliebhaber aus Union, Grünen und FDP, die unser Land mit Tauruslieferungen direkt zur Kriegspartei machen möchten, nimmt Papst Franziskus die Friedensbotschaft des Christentums ernst. Oh, Sarah, heilige Sarah. Wird selig gesprochen, also gleich nach ihrem politischen Tod, nehme ich mal an. Und AfD-Fraktionsvorsitzende Tino Chrupalla begrüßte auf X. X. Oder Schitter, wie das jetzt heißt. Die Papstaussage. Jeder Amtsträger mit Einfluss auf Weltpolitik sollte sich der Botschaft anschließen. Friede für Ukraine und Europa. Es ist ein Fest. Also ein richtiges Fest, was wir geboten kriegen. Wir können dem Papst einfach nur dankbar sein. Ewiger Dank.
Ich finde schon, dass man ja über alles reden kann, ne? Aber also auch verhandeln, aber da geht es ja um die reine Existenz der Menschen. Also das ist doch nicht verhandelbar.
Aber wenn wir mal versuchen, den Papst nicht wörtlich zu nehmen, sondern was hat er denn, was wollte er denn, was war denn die gute Absicht, sozusagen Steel Manning? Ja? Ist nicht Krieg von allen Optionen die schlechteste? Also ohne, dass man da jetzt groß drüber nachdenkt, dass man sagt, also das kann ich euch gleich sagen, von allen Möglichkeiten, die wir haben, ist Krieg immer die schlechteste. Und auch wenn ich jetzt eine schlechte Möglichkeit noch hier zur Diskussion stelle, die kann nicht so schlecht sein wie Krieg. Also hätte Franziskus, wenn er das so gemeint hätte, hätte er da nicht irgendwie einen Punkt, den man diskutieren könnte?
Nein. Denn wenn man sich einfach ergibt und sich abschlachten lässt in einem Massenmord, dann ist es schlechter als Krieg.
Ich finde auch tatsächlich, dass das eigentlich sich erstens mal an die falsche Person richtet. Also im Wesentlichen fordert er das Vergewaltigungsopfer auf, sich doch jetzt endlich mal aufhören, sich gegen den Vergewaltiger zu wehren. Du kannst nur verhandeln, ist ja eine super Sache. Ja, dazu musst du aber auch in der Position sein. Und wenn du in der schwächeren Position bist, wie die Ukraine, oder wenn du in der unterlegenen Position bist, in dem dir zum Beispiel alle Waffen weggenommen werden und du keine Soldaten mehr hast und dich nicht mehr wehren kannst, dann kannst du nicht verhandeln. Warum soll dein Gegenüber denn irgendwelche vernünftigen Kompromisse mit dir machen? Du kannst ja nicht sagen, nein, das will ich nicht, was willst du tun? Du musst doch Verhandlungsmasse haben. Und wenn du kurz vorm Sterben bist oder kurz davor bist, dass dein Land ausradiert wird, weil du das nicht mehr verteidigen kannst, weil du keine Waffen mehr hast, dann kannst du nicht verhandeln. Der Typ sagt einfach, als ob der sagen würde, ach ja, weißt du, ich habe jetzt das Stück Land der Ukraine, was ich haben möchte. Ja, jetzt gehe ich wieder nach Hause und jetzt ist alles wieder gut. Warum soll denn ein Typ, der mit so einer Masche durchkommt, aufhören?
Vor allen Dingen, wo sich herauskristallisiert, dass wenn wir das nicht in den Griff kriegen, beziehungsweise die Ukraine, ist das eine Gefahr für die Zukunft. Ich habe nichts gegen Frieden und dass man ein friedlicher Mensch ist, natürlich, aber man soll nicht doof und naiv sein.
Iska hat vorhin gesagt, was ist, wenn die Gegenseite, also der Aggressor, gar nicht verhandeln will? Sie sind mit Waffen da aufgezogen, eben weil sie nicht verhandeln wollten. Und jetzt sagt aber Franziskus, man braucht Mut, um in einer solchen Situation das Land nicht in den Selbstmord zu führen. Also er sagt, ja, was ist denn, wenn der Aggressor nicht verhandelt, wenn der sich nicht einigen will, wenn er aber stärker ist? Soll man dann einfach sagen, egal, wir verteidigen uns jetzt bis zur letzten Patrone und bis zum letzten Tropfen Blut? Oder soll man sagen, ja gut, dann wählen wir das Leben, dann müssen wir es so akzeptieren, aber das ist besser als eine Million Leichen oder noch mehr. Ist da nicht auch eine Logik drin?
Im Allgemeinen ja, im Speziellen nein, denn wir wissen ja, was Putin vorhat. Wir haben es ja gesehen in den Gebieten, die erobert worden sind von ihm und die zurückerobert worden sind. Ziel von Putin ist ja eine Terrorherrschaft dort zu errichten mit Foltern, Gefängnissen, mit massenhaften Morden. Und man hat diese sozusagen schon diese Massengräber gefunden, wo Leute dann einfach von der Straße weggenommen sind, Leute erschossen werden einfach. Was da kommen wird, ist jetzt kein Geheimnis mehr. Es geht darum, dass man auch den Staat einfach eine Terrorherrschaft umkrempelt, wo dann jeder quasi Widerstand im Keim erstickt wird. Man muss jetzt keine Glaskugel haben, zu sehen, was passiert. Und sich dann zu ergeben oder sozusagen möglichst lang Widerstand zu haben und dann vielleicht als letzte Möglichkeit die Flucht zu ergreifen, erscheint mir sinnvoller, als zu sagen, ja, bringt nichts, wir geben auf. Es ist ja nicht so, dass die Situation völlig hoffnungslos ist. Denn die Ukraine hat einen bemerkenswerten Widerstand geleistet. Wenn man sich die Anzahl sozusagen die Situation auf dem Schlachtfeld anschaut, dann erleidet Russland weitaus größere Verluste als die Ukraine. Angriffskrieg ist halt auch verlustreicher und sie können ihre militärische Übermacht nicht so ausspielen, wie sie es gerne gemacht haben. Eigentlich ist dieser Angriffskrieg gescheitert und diese Rufe nach Verhandlungen klingt eher danach, dass Russland den Status quo quasi jetzt einfrieren möchte und Luft schöpfen möchte für einen neuen Angriff. Das ist sozusagen das politische Kalkül, das dahinter ist, weswegen dieser Gedanke eben in viele Köpfe gepflanzt wird. Aber ich möchte auf einen anderen Aspekt hinarbeiten, nämlich in meinem philosophischen Wochenjournal, das ich immer wieder lese, um mir neue Anregungen für den Umgang im Jetzt und philosophische Gedanken zu holen, die gewürzt sind mit aktuellen Informationen, also dem Postillon, stand in dem Zusammenhang, es gäbe einen nächsten Papstaufreger, wir haben eh keine Chance und sollten uns dem Teufel ergeben. Warum soll man dem Teufel einfach hier sozusagen immer Widerstand entgegenbieten? Es wäre doch viel besser zu verhandeln und die weiße Fahne zu heißen und dann am Verhandlungstisch dann einen Kompromiss zu finden. Ich meine, warum muss man so viele Seelen opfern, wenn man einfach mal sagt, okay, der Teufel, du hast gewonnen, du bist einfach stärker, du hast die besseren Methoden, um das zu machen. Das ist auf den Punkt gebracht. Das ist ein zugrunde liegender philosophischer Gedanke, der da vielleicht noch durchschwingt nach dem Motto, dem Mächtigen sich zu ergeben, ist vielleicht sinnvoll.
Das habe ich ja auch in den Monaten zuvor gesehen mit diesen, der Zweite Weltkrieg wurde ja auch durch Verhandlungen, dann ich so, ja, nachdem der Aggressor, also Deutschland, weil wir haben den ganzen Shit ja angefangen, platt gemacht wurde, bis es quasi keine andere Wahl mehr hatte. Das war mit Japan ähnlich, ohne das zu rechtfertigen. Die Sache ist nur, Verhandlungen funktionieren nicht, solange der Gegner noch stark genug ist, um sich zu sammeln. Und wenn wir das jetzt auf die Ukraine und Russland ummünzen, ist das genau dasselbe.
Ist das nicht ein Argument, das auch für die Position von Franziskus spricht? Wäre es nicht besser gewesen, Japan hätte sich einfach ergeben? Also aus Sicht der Leute in Hiroshima. Nehmen wir mal an, es wäre jetzt das Reich des Bösen, ein unbekanntes Reich des Bösen, also jetzt nicht die USA, sondern ein unbekanntes Reich des Bösen, hätte angegriffen und die Atombombe ist im Anflug. Was hätten wir den Leuten in Hiroshima und Nagasaki geraten? Hätten wir gesagt, ihr müsst hier die Freiheit verteidigen und da könnte ja jeder kommen und wir müssen standhaft bleiben? Oder hätte man gesagt, alles ist schlechter, ergebt euch lieber und dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir da einen anderen Weg finden. Also könnte man das Beispiel nicht genau auch umdrehen? Iskra, weil ich dich angesprochen habe, willst du da kurz drauf antworten?
Ich finde nicht, dass das direkt eine vergleichbare Situation ist, weil Russland sagt ja nicht, wir verhandelt mit uns oder wir vernichten euch, sondern wir vernichten euch entweder nachdem ihr euch ergeben habt oder wir brechen euch so. Also das finde ich ist ein etwas, ich weiß, was du meinst, aber ich finde, der Vergleich passt halt nicht so ganz. Die Ukraine ist ja tatsächlich die erste Seite, die, glaube ich, die auch bereit gewesen war. Die haben auch tatsächlich sehr früh am Anfang schon gesagt, okay, ne, der kann das behalten. Und so, die waren ja durchaus kompromissbereit. Und dann kam halt Butcher. So, und dann hat man halt auch gemerkt, mit welcher Person man da versucht zu verhandeln. Und das funktioniert nicht.
Ich im Gegensatz sehe das als sehr guten Vergleich mit Japan. Denn wir sehen ja immer nur in Japan in den letzten Kriegsmonaten mit Atombombe und so weiter. Aber man muss ja fragen, wer spielt denn hier welche Rolle? Japan hat in den ganzen Jahren davor eine extreme Expansion in den indochinesischen Raum gemacht und hat dort jede Menge militärische Überfälle gemacht mit dem Applaus der Bevölkerung. Die Bevölkerung hat das befürwortet, dass sie als Aggressor aufgetreten sind und andere Völker unterdrückt haben. Und die Regierung hat letztendlich die Armee nicht in Schach gehalten und konnte sie nicht ausspielen. So, das heißt, wenn wir jetzt mal sagen, wo stehen wir jetzt, dann ist Japan quasi, hatte die Rolle von Russland heute. Russland macht dasselbe. Man kann jetzt auch dort sagen, während in Japan das so eine letztendlich eine militärische Geschichte war des Militärs, kann man in Russland sagen, das ist eine Person, die das vorantreibt und das ist Putin. Das ist die Person, die Unrecht macht und die Bevölkerung, eine Person kann ein Land quasi nicht führen, aber die Bevölkerung hat das am Anfang auch ignoriert, nicht vielleicht nicht gut geheißen, toleriert, aber nicht genug opponiert, um quasi das weitere Geschehen aufzuhalten. Und jetzt spitzt sich das zu. Mit dem zunehmenden Krieg wird das Ganze, wir sehen das in Russland hier auch, dort die Zügel angezogen werden. Wir haben jetzt diese Scheinwahl gerade. Mhm. Und wir sehen auch, dass die Sache sich auch zuspitzt im Kriegsgeschehen. Die Leute werden verheizt, die eigenen Soldaten. Man fragt sich, wie soll das überhaupt funktionieren, wenn irgendwas verhandelt wird? Und ich möchte nur eins sagen, die Ukraine hat von Anfang an verhandelt. Die waren am Verhandlungstisch, haben dort Leute hingeschickt, aber es gab eben auf der russischen Seite kein vernünftiges Angebot.
In der Situation, dass da die Atombombe im Anflug ist, was sollten wir Japan raten zu tun? Was sollte der Papst denn da raten? Der Vatikan, der müsste da sagen, Johannes 15,13, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Also, Position von Jesus, kämpfen bis zur letzten Patrone. Ja, hier wird nicht kapituliert, sondern bis in den Tod, Volkssturm.
Oh mein Gott. Oi, oi.
Da wir jetzt langsam mal zu einem Fazit kommen müssen, frage ich euch mal, was hätte der Papst denn sagen sollen? Wo hätten wir gesagt, Respekt, da schließe ich mich auch an, Christian.
Erst einmal hätte er, was er bis jetzt noch nicht gemacht hat, den Überfall auf die Ukraine verurteilen müssen. Und er hätte direkt, bevor er irgendwas sagt für Verhandlungen, da sagen muss, dass der Aggressor seine Kampfhandlung einstellen muss und die besetzten Gebiete sofort verlassen soll. Das kann er sagen. Es wird natürlich nicht gemacht, aber soll er sagen. Hat er noch nicht gesagt, interessanterweise. Alle warten darauf, dass er das sagt, aber das hat er nicht gesagt. Und deswegen ist der Aufruf zur Verhandlung, ohne das Erste zu sagen, einfach eine reine, sozusagen eine reine Blenderei. Denn erst muss er mal wirklich sagen, wer hier die Kriegsverbrechen macht und wer hier das Opfer ist. Das hat er nicht gesagt. Und das ist erstaunlich eigentlich. Also bitte, soll er das sagen? Fertig, das reicht mir.
Aber dann, also dem würde ich natürlich, das verstehe, dem würde ich auch zustimmen. Aber was ist dann gewonnen? Also dann hätte er jetzt gesagt, wer ist der Aggressor und wer ist das Opfer? Und das nützt ja dann letztlich auch keinem, sondern das ist ja reine Diplomatie. Also ich muss sagen, ich wäre, was mir so ein bisschen fehlt, ist irgendwas, was Machtvolleres. Ne? Etwas, was nicht nur irgendwie eine Anerkenntnis ist oder eine Klarstellung, sondern wenn er irgendwie zu was aufrufen würde, wenn er seine Macht gebrauchen würde, wenn er sagt, ich bin das Oberhaupt von 1,5 Milliarden und wir stehen auf, wir machen jetzt einen riesigen Sturm, klingt jetzt so, Volk, steh auf und Sturm bricht los, ne? Das ist so diese Goebbels-Rede, ne? Aber dass er sagt, Banken oder Firmen, die Handel treiben oder alle müssen dagegen aufstehen. Das, was ja auch die internationale Staatengemeinschaft versucht mit dem Boykott gegenüber Russland, aber da könnte sich ja auch der Vatikan mit seiner Macht noch dran beteiligen. Dass man einfach so einen Aggressor komplett isoliert und dann mit friedlichen, aber auch mit militärischen, aber eben auch mit friedlichen Methoden versucht, den irgendwie schachmatt zu setzen. Das würde ich mir irgendwie wünschen. Das wäre mir wichtiger, als wenn er jetzt sagt, ja stimmt, die Ukraine wurde angegriffen.
Er kann immer noch den Kirchenbann und die Reichsacht verhängen.
Wow.
Ja.
Ich hätte es zumindest ehrlicher gefunden, wenn er gesagt hat, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ich war noch nicht dort. Ich muss mir das dort erstmal anschauen. Er sagt das so aus einer sicheren Zone, aus seinem geborgenen Elfenbeinturm. Und ich finde das den Opfern und den Betroffenen gegenüber unglaublich verachtend, ehrlich gesagt. Das ist eine böswillige Ignoranz, die ich einfach nur, die absolut niemandem helfen wird in irgendeiner Situation.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht gut gewesen wäre, wenn er das Volk angesprochen hätte, von beiden Seiten. Er hat gesagt, ihr seid Brüder, ihr seid Schwestern. Wenn er sowas gesagt hätte, dann wäre das auch okay gewesen.
Ja, ich habe mal ein schönes Zitat. Ungefähr jedes Land ist eine Demokratie. Diktatur gibt es nur da, wo das Volk es zulässt. Ja, und ich finde, das ist gerade genau der Punkt. Ja, also der Papst als Oberhaupt von, ich glaube, aktuell sind es 2,6 Milliarden Christen, ja, der könnte sich doch hinstellen wirklich und sagen, hier, die ganzen christlichen Russen sollen jetzt den bei dieser kommenden Wahl abwählen, die sollen gegen den wählen, die sollen einfach die Zusammenarbeit verweigern, ja, weil ja, Russland ist halt nun mal der Aggressor und das genau das sagt uns der kategorische Imperativ.
Ja, das ist ja ein abruptes Ende dieses Beitrags.
Ja, ich dachte, du sagst jetzt kategorischer Imperativ. Das ist ja ein wunderbarer Übergang.
Ja, genau. Genau so werden unsere Sendungen geschnitten. Das stimmt. Jetzt.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben.